Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Eine auf Russisch gehaltene Rede im georgischen Parlament löst seit einer Woche Proteste in der georgischen Hauptstadt Tiflis aus. Darum geht es gleich in dieser Sendung. Außerdem blicken wir nach Spanien. Dort bringt sich Ministerpräsident Pedro Sanchez in Stellung. Er will den spanischen Einfluss innerhalb der EU vergrößern. Und unser drittes Thema heute: Erdbeeren für Nordeuropa, Wasserknappheit für Andalusien. Spanische Bauern sind sauer, dass ihre Landwirtschaft für die Dürre im Land verantwortlich gemacht wird. In Georgien kommt es seit einer Woche zu andauernden Protesten. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk schon berichtet. Am vergangenen Donnerstag hatte ein russischer Abgeordneter im georgischen Parlament eine Rede gehalten. Das provokante Detail: er hielt sie vom Sitz des Parlamentspräsidenten aus auf Russisch. Warum das viele Georgier als demonstrative zur Schaustellung des russischen Machtanspruchs gegenüber Georgien werteten, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt. Sie beobachtet die Beziehung zwischen Georgien und Russland seit Jahren. Frau Dornblüt, warum konnte dieser eine Auftritt eines russischen Politikers in Georgien so große Proteste auslösen?
Russland wird in Georgien als Aggressor wahrgenommen. Russland hat ja 20% des georgischen Staatsgebiets praktisch besetzt. Es geht um die an Russland grenzenden Regionen Abchasien und Südossetien. Die haben sich Anfang der 90er Jahre blutig von Georgien getrennt. Und man muss wissen, Hunderttausende Georgier wurden damals vertrieben. Und Russland unterstützt diese beiden Regionen seit langem militärisch, politisch, wirtschaftlich, auch indem Russland russische Pässe ausgibt an die Bewohner Abchasiens und Südossetiens. Und dann hat Russland auch noch beide Staaten formal als beide Gebiete, formal als unabhängige Staaten anerkannt. Und hat mehrere tausend Soldaten in den Gebieten stationiert, also auf georgischem Staatsgebiet. Und das ist besonders sensibel, denn es gab ja 2008 einen kurzen Krieg zwischen Russland und Georgien, bei dem Russland weit in georgisches Kernland eindrang. Und auch das ist bei den Georgiern noch sehr präsent. Und deswegen sehen sie die russische Führung wirklich als Feind.
Und wie groß ist der russische Einfluss in Georgien im Rest des Landes?
Politisch ist er gering. Georgien will in die EU und in die NATO, und das ist die Meinung einer großen Mehrheit in der Bevölkerung. Es gibt auch zurzeit keine wirklich einflussreiche pro-russische Partei oder Strömung in Georgien. Auch wirtschaftlich ist Georgien schon lange nicht mehr so abhängig von Russland, wie es das mal war. Das Handelsvolumen mit der EU zum Beispiel ist weit höher. Allerdings ist Russland der mit Abstand wichtigste Abnehmer für georgischen Wein und damit wichtig für viele georgische Kleinbauern. Georgien ist ja landwirtschaftlich geprägt, und auf den EU-Markt haben es bisher nur sehr wenige georgische Winzer geschafft. Und dann gibt es noch eine wichtige Branche, den Tourismus. Seit einigen Jahren steigen die Zahlen der Urlauber aus Russland sprunghaft. In diesem Jahr kamen schon mehr als 8 Millionen. Das ist fast so viel wie im gesamten Jahr 2018 und das Doppelte immerhin der georgischen Bevölkerung.
Sie haben jetzt gerade schon den Tourismus angesprochen. Nun hat Wladimir Putin mit Flugverboten auf die Proteste in Georgien reagiert. Hat das auch etwas mit dem Tourismus zu tun?
Also der Erlass heißt ja offiziell Ukas zum Schutz der nationalen Sicherheit Russlands und seiner Bürger. Und darin werden nicht nur Flüge nach Georgien ab dem 8. Juli verboten, sondern russische Tourismusbetriebe sollen überhaupt keine Reisen nach Georgien mehr verkaufen. Und die russische Regierung soll die Rückholung russischer Staatsbürger aus Georgien vorbereiten. Das ist ganz klar Stimmungsmache, denn Russen sind in Georgien nicht gefährdet. Also trotz der Proteste, sie sind gut gelitten als Urlauber, solange Politik außen vor bleibt. Im Übrigen hat ja Georgien vor einiger Zeit schon einseitig auch die Visapflicht für Russen aufgehoben. Es geht dem Kreml darum, die Wirtschaft Georgiens zu schädigen und Unruhe zu schüren. Es ist eine Machtdemonstration, und Russland, kann man sich fragen, warum tut Russland so was? Russland tut es, weil es das kann, um den Nachbarn zu zeigen, legt euch nicht mit uns an.
Jetzt ist es so, dass der Protest der Bevölkerung sich ja nicht nur gegen Russland richtet, sondern vor allem auch gegen die eigene Regierung. Welche Position nimmt denn die georgische Regierung in diesem Konflikt ein?
Der Chef der Regierungspartei, Bidzina Ivanishvili, der ist ja ein Milliardär, der sein Geld in Russland gemacht hat. Und als er 2012 mit seiner Partei ins Parlament einzog, da fürchteten viele, er werde Georgien an Russland heranführen. Das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Es geht ein bisschen bei den Protesten ja noch um mehr als nur die Beziehung zu Russland. Die Leute fürchten, dass Georgien von seinem Reformweg abkommt. Ivanishvili hat da jetzt ein paar Zugeständnisse gemacht. Der Parlamentssprecher ist zurückgetreten. Das Wahlrecht soll schnell reformiert werden. Zugleich verschärft die Regierung aber den Ton gegen die parlamentarische Opposition. Sie wirft ihr vor, sie habe die friedlichen Demonstranten vor einer Woche zu Gewalt angestiftet. Es gab ja Dutzende Festnahmen und mehr als 100 Verletzte am ersten Tag. Und jetzt droht wieder mal ein ermüdender Richtungskampf zwischen den zwei großen Parteien. Und das könnte das Land wiederum und seine Entwicklung in den nächsten Monaten lähmen.
Gesine Dornblüt erklärte Ihnen, warum der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen Georgien und Russland seit einer Woche Massenproteste auslöst. Der Kampf um die EU-Spitzenpositionen hat eine neue politische Allianz hervorgebracht zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Der Sozialdemokrat Sanchez ist erst seit gut einem Jahr im Amt und trotzdem ist er schon zu einer Art Galionsfigur avanciert für Sozialdemokraten in ganz Europa, weil er einer der wenigen ist, der Erfolg hat. Auch der liberale Macron hat nun die Bande zu ihm geschlagen. Er sieht mit Pedro Sanchez offenbar mehr Gemeinsamkeiten als mit dessen konservativem Vorgänger Mariano Rajoy. Unter Rajoy galt Spanien auf dem EU-Parkett eher als zurückhaltend. Genau das will Sanchez offenbar ändern. Woher dieses neue spanische Selbstbewusstsein kommt und welches gemeinsame Ziel Sanchez und Macron verbindet, Marc Dugge berichtet.
Neben Emmanuel Macron hat Manfred Weber vor allem einen gewichtigen Gegner, den geschäftsführenden spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Er scheint Weber als Erben von Wolfgang Schäuble wahrzunehmen, als einen, der auf einen strikten Sparkurs pocht und die Südländer zu Strukturreformen anhalten will. Eine Parteigenossin von Pedro Sanchez sitzt der Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament vor. Sie hat Weber schon wissen lassen, dass ihre Fraktion ihn auf keinen Fall unterstützen wird. Die Aktion dürfte mit Sanchez abgesprochen gewesen sein. Spanien spielt kräftig mit im Machtpoker um die EU-Spitze. Josep Borrell war vor einigen Jahren Präsident des Europäischen Parlaments. Heute ist er spanischer Außenminister. Er sagte vor einigen Monaten: Spanien ist zurück in Europa und will dort seine Rolle ausfüllen, an der Seite von Frankreich und Deutschland, um die Vertiefung Europas voranzutreiben, insbesondere nach dem Brexit. Seine Rolle hat Spanien viel zu lange nicht mehr ausgefüllt, findet Borrell. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Europäische Diplomaten berichten, dass ihre spanischen Kollegen in Brüssel in den vergangenen Jahren vor allem mit Zurückhaltung geglänzt haben. Das bestätigt auch der frühere spanische EU-Kommissar Joaquín Almunia. In einem Interview mit dem ARD-Hörfunk sagte er 2017: In den mehr als 10 Jahren, in denen ich bei der Europäischen Kommission in Brüssel war, fand ich es immer schade, dass Spanien nicht stärker vertreten war, weder in Debatten noch mit sinnvollen Initiativen. Spanien, für Deutsche und Franzosen in der EU bisher ein verlässlicher, wenn auch stiller Partner. Jochen Müller ist Vizedirektor der Vertretung der EU-Kommission in Madrid. Er sagt, Spanien war im vergangenen Jahrzehnt vor allem mit sich selbst beschäftigt. Zunächst mit der Wirtschaftskrise und der Bankenrettung, später mit den Separatisten in Katalonien.
Spanien hat im letzten Jahrzehnt weit unter seinem Gewicht geboxt, ne, wie man so im Boxerdeutsch sagt, aber das wird jetzt kommen. Die Krise ist vorbei, man hat das überwunden, man wächst seit 6 Jahren wieder stark, man hat wieder den Anspruch, auch auf europäischer Ebene eben mitzuspielen.
Sanchez will Themen setzen. So versucht er etwa, die EU auf eine gemeinsame Linie in Sachen Migration einzuschwören. Ein Thema, das für Spanien besonders wichtig ist. Vom CSU-Mann Manfred Weber erwartet Sanchez hier offenbar kaum Impulse. Die Zeichen für mehr Spanien in Europa stehen gut, meint Ignacio Molina vom Politikinstitut Elcano in Madrid. Denn Spanien werde mehr denn je gebraucht.
Wenn man in der EU nach Osten blickt, dann sind da Länder wie Polen, die nicht sehr viel dazu beitragen, dass die Integration in Europa voranschreitet. Wenn man nach Süden blickt, ist da Salvini in Italien. Im Westen steht der Brexit an. Und auch im Norden gibt es Länder wie die Niederlande, die eher bremsen. Frankreich und Deutschland können nicht allein voranschreiten. Sie sind daher auf europafreundliche Partner wie Spanien angewiesen. Spanien ist zurück in Europa, meint Außenminister Borrell. Gut möglich, dass auch ihm eine Rückkehr nach Brüssel bevorsteht. Der 72-Jährige wird als Nachfolger von Federica Mogherini gehandelt, als hoher Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Möglich wäre auch ein Posten als Vizepräsident der Kommission. Natürlich arbeitet Spanien daran, in der EU-Kommission bestens vertreten zu sein, sagte Pedro Sanchez kürzlich. Seine Regierung pocht vehement auf einen Posten an der Spitze Europas. Nicht ohne Grund. In den Top-Ämtern der EU sind Spanier kaum vertreten. Das Land stellt bisher nur den Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, Luis de Guindos. Bisher.
Marc Dugge erklärte, wie das wirtschaftlich erstarkte Spanien auf europäischer Ebene einen größeren Machtanspruch stellt. Es gibt 2 Vorwürfe, mit denen spanische Landwirte immer häufiger konfrontiert werden. Der erste, sie würden teils illegale Migranten aus Nordafrika zu Billiglöhnen beschäftigen und so ausbeuten. Und der zweite, ihre Landwirtschaft verbrauche, ja verschwende, viel zu viel des ohnehin knappen spanischen Wasservorrats für den Anbau der Lebensmittel. Warum sich viele Bauern gegen diese Lesart wehren? Unser Autor Hans-Günther Kellner hat einen Erdbeerbauern an der spanischen Atlantikküste besucht und sich einen eigenen Eindruck gemacht.
So wie die Bauern auf dem Feld skeptisch sind, sind es auch die Funktionäre. Dennoch sitzt nun der Vorsitzende des Kleinbauernverbands, Manuel Piedra, gut gelaunt am Steuer und fährt aus Palos de la Frontera hinaus. In der Ferne zeichnen sich die Türme der chemischen Industrie ab, neben der Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig in der Provinz Huelva. Einer ansonsten gebeutelten Gegend Andalusiens mit mehr als 20% Arbeitslosigkeit. Die Fahrt dauert nicht lange, die Erdbeerfelder liegen direkt vor der Stadt.
Diktator Franco hatte dieses Gebiet in den 1970er Jahren noch für Fabriken vorgesehen,
erklärt Manolo, wie er lieber genannt werden möchte.
1982 erlaubte die sozialistische Regierung aber, dass die Leute dieses Land für die Landwirtschaft nutzen. Die Leute konnten sich so viel nehmen, wie sie wollten. Es gab regelrechte Kämpfe um das Land.
Und so kamen die Erdbeeren nach Palos de la Frontera. Manolo biegt in eine der vielen Straßen inmitten der Plantagen ein, rechts und links Erdbeerfelder. Über Rundbögen aus Metall sind Plastikfolien gespannt, darunter die Früchte. Manolo parkt den Kleinwagen zwischen anderen Autos. Doch bevor er seinen kräftigen Körper aus dem Fahrersitz wuchtet, versichert er:
Wir bewässern hier seit mehr als 30 Jahren mit dem Tropfensystem. Das Wasser kommt aus einem Stausee. Wir haben hier keine Brunnen. Es stimmt, weiter östlich, im Condado, haben sie Probleme mit den Brunnen. Aber das liegt auch daran, dass die Wasserversorgung aus dem Stausee nur bis hierher reicht.
Beim Rundgang durch die Felder erklärt der Vorsitzende des Kleinbauernverbands das in seinen Augen besonders moderne Bewässerungssystem. Sensoren messen die Feuchtigkeit am Boden. Nach diesen Werten steuert ein Computer die Verteilung des Wassers.
Der Computer misst ganz genau, wann er wie viel Wasser ins System schickt. Überflüssiges Wasser fließt zurück ins Becken. So weiß das Programm zum Beispiel, dass von 10.000 Litern für die Bewässerung 6.000 Liter wieder zurückgekommen sind. Ich spare mit diesem System 50% Wasser.
Die Saison steht hier vor dem Ende. Etwa 15 Erntehelfer pflücken auf dem Feld die letzten Erdbeeren. Die Hälfte sind Afrikaner, ein paar Osteuropäer, der Rest Spanier. Afrikanische Rockmusik tönt aus einem Handy. Die Arbeiter stapeln das Obst aus den Beeten auf Kisten und füllen die Paletten. Bevor ein Traktor sie wegfährt, greift Manolo hinein. Rote, saftige Früchte, süß wie Zucker. Für den Markt, die Nachbarn im Norden, allerdings zu reif.
Das kann man nicht mehr nach Europa schicken. Das mag dir gefallen, aber bis das in Deutschland ist, ist es Matsch. Damit die Frucht auf den Markt kann, muss sie so aussehen.
Der Landwirt zeigt auf ein grünes Exemplar. Die reifen Früchte würden nur noch Marmeladenhersteller oder die Kosmetikindustrie abnehmen für 30 Cent pro Kilo. In der Hochsaison von Januar bis März, wenn die Erdbeeren aus der Region die einzigen auf dem europäischen Markt sind, liege der Preis bei 80 Cent pro Kilo. Manolo bemüht sich um Transparenz. Er weiß, die Bauern stehen unter verschärfter Beobachtung. Die Berichte über illegale Bewässerung, Pestizideinsätze oder die Situation der Erntehelfer machen der Branche zu schaffen. Schlecht recherchierte Räuberpistolen, schimpft er. Wie auch immer, die Verbraucher werden zunehmend kritischer. Schweizer Supermärkte kontrollieren darum nun die Nachhaltigkeit in den Plantagen, bei denen sie einkaufen.
Wir sind die Ersten, die sich beschweren, wenn ein Landwirt den Tarifvertrag nicht einhält. Aber man muss auch Ross und Reiter nennen, statt zu verallgemeinern. Dann können auch die Gewerkschaften was unternehmen. Das muss man doch verstehen.
Der Weg zurück zum Wagen führt an drei Wohncontainern vorbei. Hier leben die Erntehelfer. Der Tarifvertrag schreibt nicht nur einen Tageslohn von knapp 40 Euro, sondern auch eine Unterkunft vor. Rund 30.000 Saisonarbeiter benötige die Region. Viele werden in Marokko unter Vertrag genommen und kehren später wieder nach Hause zurück. Schon aus Mangel an Erntehelfern könne die Bewässerungslandwirtschaft nicht weiter wachsen, versichert der Bauer. Doch selbst 2017, einem der trockensten Jahre, sind neue Obst- und Gemüseplantagen entstanden.
Was sollen wir denn hier essen? Wovon sollen wir leben? Es muss ein Gleichgewicht herrschen. Wir brauchen Landwirtschaft, Hotels und auch die Umwelt. Alles muss nachhaltig sein. Wenn ein Landwirt zu viel Wasser verbraucht, braucht er Hilfen, damit er in moderne Bewässerungsmethoden investieren kann. Aber man kann den Landwirten nicht an allem die Schuld geben.
Millionen Hektar Agrarfläche werden in Spanien inzwischen bewässert. Durch die immer neuen Flächen wächst auch der Wasserverbrauch weiter, trotz modernster Technik.
Hans-Günther Kellner erzählte Ihnen, warum die wasserintensive Landwirtschaft in Spanien das Ökosystem dort bedroht, für die Menschen vor Ort aber eine wichtige Geldquelle ist. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. In Tag für Tag mit meiner Kollegin Susanne Fritz geht es gleich darum, warum ein Islamgelehrter mit 13.000 Twitter-Followern in Saudi-Arabien gehängt werden könnte. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.